Hallo und willkommen zum Podcast Stories of Climate Change Hope, dem Podcast, der dir alle zwei Wochen ein kleines bisschen Hoffnung bringt. Mein Name ist Steffen Schwartmann. Heute haben wir Madeleine Krenzlin zu Gast. Und kurz zu ihrem Hintergrund: Madeleine ist Diplom-Kulturwirtin und hat eine Zusatzausbildung als Energiemanagerin bei der IHK gemacht und in dem Zusammenhang mehrere Jahre Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz beraten. Seit 2017 berät sie jetzt zu Tiny-Häusern, da geht es ja auch vor allem jetzt in der Folge, über Indiviva, ihr eigenes Unternehmen. Und 2018 hat sie ihr eigenes Tiny-House gebaut. Hallo Madeleine, wie geht's dir?
Hallo Steffen, ich grüße dich. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ganz spannende Frage vielleicht vorweg. Was ich super spannend finde, ist, du hast ja auch studiert und hast in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Und wann kam dann der Entschluss, dass du in einem Tiny House leben willst und auch vielleicht so dieser Wechsel von der Wohngemeinschaft in ein Tiny House, wie kam das?
Also mit den vielen, vielen Wohngemeinschaften, die ich über die Jahre hatte, hat das eigentlich nicht so viel zu tun. Also ich habe sehr viel Wohngemeinschaftserfahrung schon seit der 12. Klasse, habe ich in WGs gewohnt, bis ich Ende 20 war. Und es war immer fein, hat mir immer Spaß gemacht, weil ich einfach gern Umgang mit Menschen habe. Aber es war eher der Wunsch, mal eine neue Herausforderung im Leben zu haben. Das stand vorne mit dran. Und ja, die Besinnung auf die Frage, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und um es ganz plakativ zu sagen, auf was will ich auch zurückblicken? Und mit welchen Gefühlen will ich zurückblicken, wenn ich irgendwann mal auf meinem Sterbebett liege? Ich bin zum Konzept der transportablen Tiny Häuser gekommen. Einerseits über meine Mutter, die sich überlegt hat, als ich Ende 20 war, wie sie denn mal im Alter leben würde mit ihrer kleinen Rente. Und auf der anderen Seite über einen befreundeten Architekten, mit dem ich zuletzt eben in der Wohngemeinschaft in Chile gelebt habe, wo ich gearbeitet habe nach der Uni. Und da ist offensichtlich diese Bewegung aus dem amerikanischen, aus dem englischsprachigen Raum halt schneller rübergeschwappt oder in Südamerika gekommen. Und dann haben sich da so zwei Themen vermischt. Also das zunächst private Interesse über die Mutter nach einer alternativen Wohnform. Und dann der persönliche Wunsch, den ich als Jugendliche hatte, eigentlich als Architektin zu arbeiten, was ich aber aus verschiedenen Gründen damals nicht gemacht habe. Und dann habe ich plötzlich für mich, sind da so zwei Steine zusammengefallen. Ich habe gedacht, oh, vielleicht wäre ja das Thema Tiny House was, wo ich eine neue Herausforderung für mich finden kann im Leben, was viel ja Unbekanntes war. Dem habe ich gesucht, also viel Neues zu lernen und daran zu wachsen. Ja, einfach mich dieser Wohnform anzunähern und zu schauen, ob das halt was für mich ist. Also das so 100% wusste ich das am Anfang noch gar nicht, dass das für mich funktionieren würde. Aber ich habe mich halt mal hingesetzt und habe mir überlegt, wie ich mir eigentlich so meinen Tag vorstelle oder auch die nächsten Jahre in meinem Leben. Und dann war halt immer wieder die Erkenntnis, ja, das würde wunderbar mit einem Tiny House Leben passen. Also das war irgendwie stimmig und ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht und lange überlegt. Der Entschluss ist 2016 gefallen. 2017 habe ich dann angefangen, in Vollzeit mich damit zu beschäftigen. Und wie du gesagt hast, 2018 erst habe ich dann gebaut. Also es war ein langer Weg, war nicht von jetzt auf gleich.
Wie lange hat das gedauert, der Bau 2018 angefangen? Hattest du da professionelle Unterstützung? Oder also ich habe mich auch gefragt, wie geht man das eigentlich an? Also ist es wichtig, dass man da schon super handwerklich geübt ist, was irgendwie die Arbeit mit Holz oder anderen Materialien ist? Oder kann man sich das irgendwie gut selbst beibringen? Also ein normales Haus baut man ja auch nicht mal eben.
Also zu deiner ersten Frage, also ich habe gebaut, bis es auf dem Zustand war, dass man es bewohnen konnte, von Februar bis November 2018. Die Planungsphase davor war sehr viel länger und auch jetzt gibt es immer noch Dinge, die noch nicht fertig sind. Also ich habe noch nicht an allen Fenstern zum Beispiel Innenholzrähmchen, Fensterrahmen dran, weil es einfach nicht mehr so wichtig war. Natürlich macht es noch schöner, aber dann kamen irgendwie andere Dinge, die wichtiger waren. Genau, die reine Bauzeit waren also so 10 Monate. Wie geht man sowas an? Also ich habe mich zunächst für das Tiny House entschieden und dann im zweiten Schritt habe ich entschieden, dass ich es selber bauen möchte. Das muss ja nicht bei jedem der Fall sein. Also man kann ja auch ein Tiny House fertig bei einem Hersteller kaufen oder als Ausbauhaus kaufen. Was bedeutet, dass zum Beispiel die Außenhülle komplett fertig ist und man dann innen noch selber zum Beispiel Möbel baut. Ich habe mich für den Weg entschieden, tatsächlich erst komplett selbst zu machen und mir immer dann Hilfe zu holen, wenn ich eben nicht weiterkam. Und ich hatte keinerlei Bauerfahrung, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber natürlich musste ich mir dann Wissen aneignen, um loslegen zu können. Und der erste Schritt dazu war, dass ich einen Workshop gemacht habe. Und das war in den USA.
Also ein Workshop speziell zum Bauen von Tiny-Häusern?
Genau,
oder?
Ja. Und das war so ein Theorie-Workshop aber. Das waren 2 Tage in einem Hotel mit 60 anderen Leuten. Und da habe ich die Sicherheit erlangt über diesen Workshop, weil er so inspirierend war und mutmachend, dass auch ich das schaffen könnte, obwohl ich keinerlei Bauerfahrung hatte. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt einmal irgendwie in Chile aus 4 Brettern mir ein kleines Schuhregal zusammengehämmert. Das war's.
Also. Ja.
Aber dieser Workshop hat mir gezeigt, über das Beispiel derer, die den geleitet haben, das sind meine Tiny House Mentoren, Andrew und Gabriella Morrison, die haben mir den Mut gemacht, dass es möglich ist. Und das war wahnsinnig toll. Dieser Workshop war einfach da der Startschuss dazu. Dabei ist die Entscheidung gefallen, habe ich das Datum aufgeschrieben, zu welchem ich auch meine Angestellten-Tätigkeit kündigen würde, um das möglich zu machen. Also ich bin ganz konsequent dann viele, viele Schritte gegangen, um es möglich zu machen. Also einfach mal so und nebenher irgendwie als Laie ein Tiny House selber bauen? Nee, das funktioniert nicht, sondern du musst dir natürlich Fähigkeiten aneignen. Und ich habe damals halt auch dann gesagt, als ich dann losgelegt habe, also 2017, 2018, ich gesagt, okay, das brauchen wir auch in Deutschland. Und ich habe damals eben angefangen, dann auch Workshops und Praxisworkshops für selber Bauer in Deutschland anzubieten. Das waren die ersten Dienstleistungen von Indiviva oder damals hieß es noch My Tiny House Project, weil ich gerne halt auch Menschen hier den Zugang ermöglichen wollte zu dieser transformierenden Erfahrung, die ich halt selber erlebt habe auf dem Workshop, einfach indem da jemand vorne stand und so voller Begeisterung erzählt hat, wie man das macht und dass es möglich ist und mir erklärt hat, welche Schritte ich dazu machen muss. Genau, und das habe ich dann eben praktisch nach Deutschland auch gebracht, ja. Ja, also es geht, ich habe es geschafft. Wenn ich das geschafft habe, können es auch andere schaffen und ansonsten, wie gesagt, gibt es ja auch die Möglichkeit, hier eins zu kaufen.
Ja, das finde ich echt beeindruckend. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, als ich so überlegte, ja, vielleicht hast du schon mal irgendwie früher in der Familie was viel mit Holz gemacht oder so. Und dann hast du Leute, die dir was gezeigt haben, Bekannte, oder hast du viel auf YouTube geguckt? Also jetzt mal ganz praktisch, so wie stelle ich mir das vor?
Ja. Also ja, ich habe viel YouTube geguckt und ja, ich habe immer Bekannte und Freunde gefragt, wenn ich nicht weiter wusste. Also man sollte halt versuchen, dieses große Projekt Tiny House Bau, was halt trotzdem ja alle und noch mehr Elemente als der konventionelle Hausbau beinhaltet, weil wenn man jetzt ein transportables Tiny House baut, hat man ja da auch noch ein Thema mit der Art des Fundamentes. Das ist sozusagen nochmal was Zusätzliches bei einem mobilen Tiny House. Man muss dieses große Projekt halt in kleine Teilprojekte runterbrechen. Und um das jetzt mal, also bei einem transportablen Tiny House plakativ zu beschreiben, also ich habe mein Tiny House auf einen Anhänger aufgebaut. Das heißt, das erste Teilprojekt war eben dieses Fundament. Das heißt, ich habe mir erstmal Gedanken gemacht, welche Arten von transportablen Fundamenten gibt es? Was sind die Vor- und Nachteile an den jeweiligen? Das ist was, was ich selber recherchiert habe durch viel Zeiteinsatz eben übers Internet hauptsächlich. Und dann habe ich mich für eine Variante entschieden. Das war ein landwirtschaftlicher Hänger mit 8 Tonnen Gesamtgewicht. Und dann musste ich halt jemanden finden, der das jetzt für mich baut, weil ich nicht jetzt auch noch ein Fahrzeug bauen wollte. Also das war mir dann zu viel. Also da hätte ich dann irgendwie nochmal 2 Jahre gebraucht. Und dann habe ich halt angefangen zu suchen und habe halt mit sehr vielen Fahrzeugbauern gesprochen, mir viele verschiedene Angebote eingeholt, bin zu denen hingefahren, habe verglichen und habe zum Beispiel auch mit einem befreundeten Tiny House Hersteller drüber gesprochen, der damals schon Tiny Häuser auf Fahrzeuganhängern hergestellt hat und habe ihn nach seiner Meinung gefragt. Ja, und so ist in einem Prozess über 3 Monate dann irgendwann klar gewesen, okay, dieser eine Fahrzeugbauer, der soll mir jetzt meinen Anhänger bauen. Und dann habe ich den Auftrag gegeben, habe eine Anzahlung gemacht und dann war dieses erste Teilprojekt dann in den nächsten 2 Monaten Realität geworden. So. Und dann das nächste Teilprojekt war halt, okay, ich brauche eine Holzrahmenkonstruktion. Und dann wieder Recherche, was für Holzarten gibt es, was ist wichtig bei der Rahmenkonstruktion, welche Stärken von Balken verwenden andere selber Bauer, Tiny House Hersteller, ein paar gab es ja schon damals. Ja, und dann irgendwann wieder die Entscheidung, okay, ich gehe jetzt mit diesem Holz und ich gehe mit dieser Rahmenstärke. Und dann nächstes Projekt, wo kann ich dieses Holz kaufen? Verschiedene Holzhändler kontaktiert, gesprochen, bei einem irgendwann eingekauft. Und so arbeitet man sich halt von Gewerk zu Gewerk vor. Und das ist immer eine Recherchephase und dann halt eine Umsetzungsphase. Und was ich Kunden heute, die zu uns kommen, die selber bauen wollen, ist die kleinere Gruppe, aber was ich denen halt immer sage, ist, es ist nicht das Zusammenschrauben nachher von zum Beispiel diesen Holzbalken, was das Schwierige ist, sondern das Schwierige, wenn du dein Tiny House selber baust, ist die Entscheidung, die du zuvor treffen musst. Weil du möchtest ja eine möglichst gute Entscheidung treffen für dein Haus. Und dazu musst du eben sehr viele Informationen einholen und das braucht Zeit. Und du musst die abwägen und das ist schwierig, wenn du dich eben nicht mit Fahrzeugen und nicht mit Holz, nicht mit Fenstern und den ganzen anderen Gewerken auskennst. Also diese Abwägung von diesen vielen Möglichkeiten, welche davon die richtige für dich ist, das ist der schwierige Part. Und nicht nachher das Einbauen.
Also so Sachen wie: Was für ein Grundstück ist geeignet? Wie groß soll das Haus sein? Soll das transportabel sein? Sowas fragt man sich dann wahrscheinlich. Ne?
Genau, das sind lauter so Teilprojekte von diesem, also kleines Haus, trotzdem großes Projekt. Und man muss die halt einzeln angehen. Man kann das auch nicht alles überblicken, gerade nicht am Anfang. Mittlerweile natürlich kann ich das, aber das ist sehr herausfordernd. Trotzdem, das eine immer mit dem anderen zusammenhängt. Also sowohl, du hast gerade gesagt, ne, wo stelle ich das nachher hin, Grundstück, Stellplatz, hängt ja auch mit der Planung vom Haus zusammen, weil ja das Grundstück vielleicht nur eine bestimmte Hausgröße erlaubt. So, ne? Das heißt, es ist schwierig, ein Haus zu planen, wenn ich noch kein Grundstück habe. Oder im Kleinen, zum Beispiel beim Wandaufbau, du musst immer den ganzen Wandaufbau denken, du kannst dich nicht nur auf die Fassade konzentrieren oder nur auf die Innenbeplankung, weil das eine hat mit dem anderen zu tun und das muss immer aufeinander abgestimmt sein. Und ja, da gibt es viele, viele Dinge zu bedenken. Das ist genau das, was wir auch heute halt machen als Individua. Also wir begleiten eben Menschen von der Idee, von diesem Gedanken, von diesem ersten YouTube-Video, was sie vielleicht gefunden haben, was sie begeistert hat, über diese Planungsschritte in die Umsetzung rein und im schönsten Falle eben bis zum Einzug.
Ja, ich stelle mir das doch auch recht schwierig vor, ja, also oder anstrengend, die ganzen Überlegungen, die man ja bei einem normalen Haus gar nicht hat. Also ein normales Haus ist ja normal halt nicht beweglich und das ist, ja, das ist, daran habe ich jetzt auch gar nicht gedacht, aber klar. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen zurückschrauben, so bei der Vorstellung, was eigentlich ein Tiny House ist. Also ich denke da jetzt halt an ein kleines Haus irgendwie, was nicht so viel Platz hat. Wie würdest du das, wie definierst du das für dich? Was ist ein Tiny House?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Duden hat das Tiny House jetzt aufgenommen als Wort.
Ja, okay.
Der Duden sagt, ein Tiny House wäre ein kleines Haus auf einem Fahrzeuganhänger. Das sagt der Duden.
Okay, das heißt, dass für den Duden ist das ein mobiles. Tiny House genau. Muss mobil sein quasi.
Und nicht nur mobil, sondern auf dem Fahrzeuganhänger.
Ja.
Das ist der Duden. Ich Das ist ein bisschen anders. Also für mich sind Tiny Häuser Wohnhäuser, manchmal aber auch andere Nutzungsarten wie Bürohäuser. Also sagen wir erstmal Gebäude. Tiny Häuser sind Gebäude mit einer Nutzfläche bis 50 Quadratmeter Fläche, die in irgendeiner Form transportabel sind. Das sind für mich Tiny Häuser.
Kleiner als 50 Quadratmeter.
Genau, mit der Nutzfläche bis 50 Quadratmeter. Und es gibt aber keinen rechtlichen Begriff zum Beispiel oder keine rechtliche Definition jetzt für Deutschland, was sind Tiny Häuser. Oder ich kann sagen, noch nicht. Vielleicht kommt das mal in der Zukunft. Der Duden hat jetzt den ersten Schritt gemacht, also in der deutschen Sprache ist es sozusagen angekommen, auch in der englischen Schreibweise. Duden gibt da noch alternative Schreibweisen vor, sieht für mich komisch aus. Aber genau. Also Tiny House ist ja vom Wort her erstmal einfach nur, wie du es gesagt hast, ein kleines Haus. Und mehr ist es nicht. Ne? Und in den USA, also meine erwähnten Tiny House Mentoren, die haben es geschafft, dass es eine Definition gibt. Das wird jetzt in verschiedenen Bundesstaaten umgesetzt. Und da ist es so entstanden, dass da so ein Anhang gemacht wurde an das Baugesetz, wo definiert ist, dass ein Tiny House bis, ich glaube, 37 Quadratmeter Wohnfläche hat. Und dann gibt es noch so paar Punkte, wie das jetzt genauer definiert ist, aber es bezieht sich zum Beispiel nicht bisher die amerikanische Definition auf die US-amerikanische Definition auf transportable Tiny Häuser, sondern da geht es mal um das, das Kleine, also dass sozusagen auch Gebäude bis 37 Quadratmeter, dass das eben Wohnhäuser sind. Und das Ziel aber von den beiden war, dass man im zweiten Schritt, aber das ist noch nicht passiert, tatsächlich auch eine US-amerikanische Definition dann für die Tiny Häusern auf Fahrzeuganhängern hat. Aber dieser Schritt sozusagen, der war zu groß. Also sie sagt, nee, wir müssen es erstmal Tiny House konventionell auf dem Fundament definieren. Und ansonsten, also ich kenne kein anderes Land, was irgendwie rechtlich im Baurecht eine Definition bisher hätte. Im Deutschen gibt es halt den Begriff der kleinen Gebäude. Und der besagt halt, dass es sich um Häuser bis 50 Quadratmeter Nutzfläche handelt. Und von dem abgeleitet, daher haben wir das halt genommen als Individua, also Nutzfläche bis 50 Quadratmeter und haben dem noch hinzugefügt, in irgendeiner Form transportabel. Und das kann dann auf einem PKW-Anhänger sein, das kann auf einem landwirtschaftlichen Anhänger sein, das kann auf einem LKW-Anhänger sein, das kann auf einer Wechselbrücke sein, ne, die dann auf einem LKW auch aufgeladen wird, wo der LKW drunter fährt, das sind diese eigene Füße haben sozusagen, das sind Wechselbrücken. Oder auch ein Modulhaus, was gar keine Form von Metallkonstruktion mehr als Fundament hat, sondern einfach eine Holzrahmenkonstruktion auch im Boden, was eben mit einem Kran dann, sag mal, vom Hersteller abgeholt wird, auf einen LKW aufgeladen und dann beim Bauherren vor Ort wieder abgeladen wird. Aber der Unterschied ist zum Beispiel zum Wohnwagen, da könnte man jetzt fragen, ne, ist dann ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil?
Ja, die Frage hatte ich auch. Ja, spannend. Erzähl mir kurz, was ist da der Unterschied?
Genau, also da würde ich sagen, nein, weil es bei einem Tiny House wirklich ums Wohnen geht und diese Mobilität, was ich jetzt gerade als Transportabilität bezeichnet habe, das kann man tun, also das ist sozusagen, ist Teil dessen, aber es ist, primär geht es ums Wohnen und bei einem Wohnmobil oder bei einem Wohnwagen geht es primär um das, um die Transportabilität, um das Reisen. Und der Wohnaspekt ist an zweiter Stelle. Und bei uns ist es genau andersrum. Der Wohnaspekt ist an erster Stelle. Und das geht jetzt auch damit einher, dass eben der Aufbau der Wände ganz anders ist, dass auch andere Heizungen und so weiter eingesetzt werden. Also im Prinzip haben wir konventionelle Holzhäuser, große Holzhäuser, haben wir einfach nur geschrumpft, um das mal so zu sagen. Also der Aufbau der Wände, die Bauart, ist dem von Häusern sehr viel ähnlicher und Wohnwägen sind ganz anders aufgebaut. Da sind ganz andere Materialien drin, da ist viel mehr Kunststoff drin, da sind Dämmstoffe drin, die auf Erdölbasis basieren. Das macht man im Tiny House nicht. Im Tiny House geht es sehr viel um ein gutes Raumklima, weil darin ja wirklich gelebt werden soll und nicht nur 2 Wochen Urlaub verbracht. Und da arbeiten wir mit diffusionsoffenen Dämmstoffen und auch die allermeisten Hersteller tun das. Und das schafft eine viel bessere Luft, ein viel besseres Raumklima als in einem Wohnwagen oder einem Wohnmobil, der, ich sage jetzt mal, mit Styropor gedämmt ist. Und bei uns ist halt mit einer Weichfaser oder von mir aus auch mit einer Steinwolle gedämmt.
Ja, ich stelle es mir auch gerade im Winter angenehmer vor, in einem gut gedämmten Tiny House zu übernachten als im Wohnwagen oder in einem Wohnmobil. Das ist ja doch eher für kurzfristige, wie du sagst, Aufenthalte konzipiert.
Genau, und es ist viel leichter gebaut, ne, weil es eben regelmäßig mobil über die Straße gezogen wird. Und das wird nicht, sondern das kann über die Straße gezogen werden oder es kann aufgeladen auf einen LKW und transportiert werden. Aber das steht, wie gesagt, nicht im Vordergrund. Man hat die Möglichkeit und das Schöne ist auch, dass dann, du musst auch den Boden, auf dem dein Tiny House steht, nicht besitzen, ja, aber du musst nicht der Eigentümer davon sein. Und das ist ja der Unterschied dann wiederum zum Wohnhaus, also zum konventionellen Wohnhaus, bist du Eigentümer oder musst du auch Eigentümer von dem Grund sein. Und wir müssen das nicht, weil wir können ja auch wieder gehen. Das heißt, man kann den Grund auch mieten oder pachten.
Ja, okay. Ja, nur eine ganz kurze Anschlussfrage, weil du erzähltest irgendwie von der Größe unter 50 Quadratmeter oder so 37 Quadratmeter als Richtwert. Geht das dann eher in die Höhe, Breite oder Länge? Wie stelle ich mir das vor? Also ich habe irgendwie eher an noch was Kleineres gedacht. Und wie ist das bei so größeren Tiny-Häusern? Haben die dann auch 2 Stockwerke oder gibt's das?
Also wie gesagt, es gibt keine offizielle Größendefinition. Mein Tiny House zum Beispiel hat eine Grundwohnfläche, also im EG sozusagen, von 17,3 Quadratmetern. Und dann habe ich zum Beispiel 2 Zwischenebenen, 2 Loftebenen. Das ist aber halt kein Vollgeschoss, sondern ich kann auf diesen Zwischenebenen zwar sitzen aufrecht, aber ich kann da nicht mehr stehen, weil die Höhe ungefähr 1,10 Meter ist. So, ich sag mal, um diese Größe sind sehr viele Tiny-Häuser, die auf Fahrzeuganhängern aufgebaut sind. Viele sind auch ein bisschen kleiner, so 15, 14 Quadratmeter Grundfläche und dann nochmal eine Loftebene. Und die angesprochenen aber auf LKW-Anhängern und vor allem dann auch die auf, also ohne Hänger, also die Tiny-Häuser, die man auch als Modulhäuser bezeichnet, die sind dann in der Regel etwas größer. Also so eine klassische Größe ist 3 mal 10 Meter außen. Maß zum Beispiel. Und dann sind es eben so roundabout 26 Quadratmeter Wohnfläche. Und die sind zum Beispiel, die Modulhäuser sind in der Regel nur einstöckig. Aber das kommt halt auf den Bauherren an, was er halt möchte, was auch das Grundstück hergibt oder wie weit es transportiert werden muss und so. Das sind dann halt die verschiedenen Parameter, mit denen man spielen muss, die verschiedenen Rädchen, an denen man drehen muss in der Planungsphase und dann irgendwann die Entscheidung treffen, okay, einstöckig oder zweistöckig, bedeutet aber dann XY als Konsequenz. Ne? Also da ist man, erstmal ist man da frei. Also die Grenzen, die gesetzt werden, ist halt vielleicht eine Vorgabe vom Grundstück. Also zum Beispiel, wenn man jetzt denkt, man stellt sein Tiny House auf einen Campingplatz, dann ist da in den meisten Bundesländern eine Höhenvorgabe von 3,50 Meter. Das könnte dann halt so eine Einschränkung sein von den eigenen Wünschen, wo man ein bisschen nachjustieren muss. Modulhäuser oder auch Tiny House, man kann auch 2 zusammenstellen, so eine L-Form oder eine Z-Form oder so. Kommt halt drauf an, wer und wie die Person das Haus nutzen möchte. Sind das mehrere Menschen, dann ist es natürlich einfacher, wenn man zum Beispiel noch einen abgetrennten Schlafraum oder Wohnraum hat. Es ist nur eine Person, wird es wahrscheinlich nicht benötigt. Da reicht ein Einraumkonzept. Und so beginnen wir auch die Tiny House Planungen. Also immer erst bei dem, was absolut notwendig ist und bei den Grundbedürfnissen und bei den Grundwohnbedürfnissen, die erfüllt werden müssen. Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du sind deine Grundbedürfnisse beim Wohnen? Was würdest du mir da antworten?
Ruhe und ein gutes Klima auch im Raum. Irgendwie, ja.
ein Grundbedürfnis ist, genau, also Ruhe, genau, du willst irgendwo schlafen, du willst dich zurückziehen und du brauchst einen Ruheraum dafür. Und dann wahrscheinlich willst du dich auch irgendwo waschen.
Ja klar, die Grundbedürfnisse müssen ja erfüllt sein.
Genau, und die meisten wollen auch noch irgendwie kochen. Aber jetzt ist natürlich, gibt es Leute, die denen reicht zum Kochen eine Mikrowelle irgendwie, weil die essen halt immer in der Uni in der Mensa. Und ich zum Beispiel habe jetzt Wert drauf gelegt, dass in meinem Tiny House es eine sehr große, in U-Form Küche gibt, wo man auch zu mehreren drin kochen kann, weil mir das wichtig ist. Also das Grundbedürfnis, irgendwo müssen wir uns Essen zubereiten. Aber welche Dimensionen das jetzt annehmen muss, das ist halt erst die zweite Frage. Und so fangen wir Tiny House-Planungen an. Also erstmal zu gucken, was ist das, was absolut da sein muss. Also eine Schlafgelegenheit, eine Kochgelegenheit, eine Waschgelegenheit. Und dann sprechen wir drüber, okay, muss es jetzt eine Badewanne sein oder reicht auch eine Dusche? Wie groß muss der Wasserboiler sein? Brauchst du 50 Liter oder reichen dir auch 10?
Ja, das ist stimmt. Also man kann das ganz, ganz individuell natürlich einrichten, ja klar. Und
auch, was ist das, was ich halt möchte? Also ist es mir wichtig, zum Beispiel sehr umweltbewusst zu leben? Oder ist es mir wichtig, dass ich sehr kostengünstig lebe? Oder ist es mir wichtig, dass ich, also was auch immer, ne? Ich frage halt die Leute, was ist dir wichtig? Was ist das, was dich glücklich machen würde? Weil darum geht's im Endeffekt. Also ich habe dir vorhin beschrieben, ich habe mich irgendwann hingesetzt, habe mich gefragt, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und so mache ich das mit jedem meiner Kunden. Und ich frage ihn, was sind die Träume, die Hoffnungen, die du verbindest mit diesem Tiny House Projekt? Also was ist das, was das Dahinterliegende? Was ist das große Ziel für dich, wo du denkst, dass das Haus dich hinbringt?
Ja, da kommen wir auch schon zu meiner nächsten Frage, warum ich dich auch eingeladen habe. Weil ich auch denke, mit einem Tiny House ist es kleiner als ein großes Haus, man hat weniger Platz, also man spart ja Ressourcen, man spart Energie in der Nutzung und ja, so dieser Gedanke auch Minimalismus natürlich auch irgendwie ein bisschen, also weniger Dinge zu besitzen, es ist ja einfach weniger Platz da, kann man. Und das wären auch für mich, glaube ich, Gründe, warum ich mich, oder einer der Gründe, warum ich mich für ein Tiny House entscheiden könnte. Kann man denn sagen, Tiny House ist immer nachhaltig? Tiny House gleich Nachhaltigkeit, oder?
Nee, das kann man so nicht sagen. Das wäre zu einfach gesprochen. Also, das Leben in einem Tiny House kann zu mehr Nachhaltigkeit führen, aber es ist kein Automatismus. Und warum sage ich das? Weil ich habe vorhin schon verschiedene Materialien zum Beispiel angesprochen, wie man Gebäude oder Räume bauen kann. Also ich kann halt ein Tiny House auch mit Dämmstoffen dämmen, die nicht nachhaltig sind. Also mit erdölbasierten Dämmstoffen zum Beispiel. Die sind Sondermüll, wenn das Haus irgendwann seine Lebenszeit erreicht hat. Oder ich kann ein Tiny House halt mit natürlichen Dämmstoffen dämmen, wie zum Beispiel eine Schafwolle in meinem Fall oder eine Holzweichfaser oder Hanf oder Jute, was eben kein Sondermüll ist, sondern was ein Rohstoff ist, der einfach wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden kann. Also das sozusagen erstmal zu den Materialien. Und dann habe ich gerade, ne, das Beispiel angesprochen, Dusche oder Badewanne. Wir wollen uns irgendwo waschen und natürlich, wenn du sagst, dir ist jetzt der Aspekt des nachhaltigen Lebens und des ressourcenschonenden Lebens, das ist für dich der zentrale Punkt, warum du in einem Tiny House leben möchtest, dann kann man das realisieren. Und man kann zum Beispiel sagen, ja, mir reicht eben ein Waschbecken, um es jetzt mal zuzuspitzen, weil ich wasche mich jeden Tag mit Waschlappen. Dann ist mein Bedürfnis der Sauberkeit und Körperwohlgefühl erfüllt. Aber ich dusche jetzt nicht mehr. Oder ich habe es nicht so gemacht. Also ich hatte am Anfang den Gedanken, ich hätte eigentlich gerne Badewanne und habe irgendwann gesagt so, nee, ich will ja auch gucken, dass ich meinen Beitrag leiste und möchte eben auf ein Leben zurückblicken, wo ich nicht, wo mein Leben nicht einen unendlich schlechten Impact hatte auf die Welt. Also ich möchte auch gucken, dass ich versuche, ein bisschen Ressourcen zu schonen. Also ich habe eine Dusche, aber ich habe zum Beispiel einen Wasserboiler, der hat nur 8 Liter. Das heißt, durch die Konfiguration meiner Warmwasseraufbereitung werde ich nie lange duschen in meiner Dusche, weil nach 4 Minuten ist das Wasser kalt. Ich habe mich sozusagen dazu ein bisschen selber...
Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja.
Genau, ich habe mich ein bisschen überlistet oder so, wenn du so willst. Genau, so Sachen kann man dann halt machen. Oder ja, also ich habe es gesagt, mir war eine große Küche wichtig, aber was ich zum Beispiel ein bisschen mich ärgere, dass ich keinen größeren Kühlschrank bei mir eingeplant habe. Ich habe nur einen Untertischkühlschrank, was dazu führt, dass ich leider relativ oft noch zum Supermarkt fahren muss. Also ich lebe auch im Außen, einem sehr kleinen Dorf und es gibt hier keinen ÖPNV. Das heißt, ich bin aufs Auto angewiesen und das ist genau so ein Punkt, wo die Katze in den Schwanz beißt. Also ich benutze deutlich, deutlich weniger Wasser als früher in meiner Wohnung, aber ich benutze deutlich öfter das Auto. Ne? Und da, glaube ich, kann man sich halt auch selber belügen, weil, also mein Kühlschrank gerade jetzt im Sommer, ne, das ist halt, ich esse sehr viel frisches Gemüse und Obst und das muss ich irgendwie kühlen und ich muss aber halt mindestens einmal die Woche, manchmal zweimal zum Supermarkt fahren, weil der halt leider zu klein ist, um da jetzt für längere Zeit noch mehr Lebensmittel aufzubewahren, ne? So Geschichten. Aber auch das andere, wie du es gesagt hast, ne? Also es ist ein Leben auf ein minimalistisches Leben, nicht Leben, das ist falsch, es ist ein minimalistischer Wohnstil. Also zum Beispiel, ich habe halt wenig Platz auch für Müll im Tiny House. Das heißt, wenn ich zum Supermarkt fahre, dann überlege ich mir schon, ob ich jetzt die eingepackten Tomaten kaufe oder die offenen, weil ich genau weiß, es nimmt mir jetzt wieder Platz weg im Mülleimer, den ich eigentlich gar nicht habe. Ne? Also ich habe keinen Keller, wo ich jetzt einen großen gelben Sack stehen habe, sondern ich bin halt ganz schnell immer am Limit meiner Kapazitäten. Und das ist beim Müll so, das ist aber auch beim Kleiderschrank so. Ne? Also ich kaufe mir echt super selten was zum Anziehen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie dieses Jahr habe ich mir einmal Laufen gekauft, genau, weil ich das Laufen angefangen habe. Aber ansonsten die letzte Hose, also es ist über ein Jahr her. Ja. Also ich habe früher schon nicht wahnsinnig viel so Konsumgüter gekauft, aber durch das Leben im Tiny House hat sich das einfach nochmal super reduziert. Und es passiert, es ist automatisch passiert. Und das ist was, wo ich dann sage, okay, wenn man wirklich im Tiny House lebt, das ist dann was, was passiert. Du veränderst dein Konsumverhalten und das ist was sehr Schönes. Und du veränderst es hin zu weniger Müll, zu weniger Konsum, auch gerade mit dem Kühlschrank. Also ich muss mehr darauf achten, dass ich die in der richtigen Reihenfolge esse. Das heißt, es wird weniger schlecht bei mir auch, also weniger Lebensmittelverschwendung. Ich muss ein bisschen besser planen. Und das macht das Leben, also das, dieses Wohnen auf kleinem Raum macht mein Leben, mein Konsumverhalten bewusster. Und mit Bewusstsein, bin ich der Meinung, kommt automatisch eine Nachhaltigkeit rein. Wenn ich mir bewusst werde, wie und was ich konsumiere, dann komme ich ganz schnell auf den Trichter, ups, da läuft gerade was schief und das will ich jetzt verändern.
Wenn du einen Kunden hast, der sagt, er überlegt, ein Tiny House zu bauen oder zu kaufen und das ist eben einer der Gründe auch, Ressourcen sparen, Energie sparen und so weiter, weniger Emissionen. Kommunizierst du das dann auch eben direkt so, dass du eben sagst, je nachdem, wo das Haus steht, welche Materialien verwendet werden, ist das nicht unbedingt nachhaltig?
Ja, also wenn der zu mir kommt und sagt ihm, also er möchte ein Tiny House haben, weil er jetzt nachhaltig leben möchte, klar, dann würde ich ihm sagen, okay, dann musst du das so und so anstellen oder wir zusammen müssen dann die und die Entscheidungen treffen, weil ansonsten ist es nicht nachhaltig. Weil, also was zum Beispiel eben nicht nachhaltig ist, deshalb sage ich, es ist kein Automatismus, wenn halt jemand in einem konventionellen Einfamilienhaus mit, keine Ahnung, 140 Quadratmetern und einer Doppelgarage lebt und sich jetzt noch ein Tiny House anschafft als Ferienhaus. Das ist ja ein Add-on. Also der hat jetzt nicht der tauscht nicht sein Einfamilienhaus gegen das Leben in einem Tiny House, sondern es ist ein zusätzlicher Raum. Das heißt, es sind zusätzliche Materialien, die eingesetzt werden, zusätzliche Ressourcen, die verbraucht werden. Und dann ist es halt nicht nachhaltig. Deshalb, wenn es wirklich den bisherigen Wohnraum ersetzt, dann kann es auf jeden Fall in der Lebenszeit, also nicht kann, sondern es wird in der Lebenszeit nachhaltiger sein, weil ich, wie gesagt, das Konsumverhalten, das wird sich automatisch verändern. Aber wenn ich ein Tiny House eben als zusätzliche, also vielleicht auch, weil ich kein Grundstück finde, worauf ich leben kann. Ne? Vielleicht finde ich nur eine Parzelle auf dem Campingplatz und da darf ich in aller Regel eben nicht wohnen. Es gibt Ausnahmen. Dann ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt nachhaltig, weil ich habe eigentlich immer noch irgendwo eine zweite Wohnung. Ne? Oder wie ich angedeutet habe, dass man halt sagt, okay, man baut jetzt zwar ein Tiny House und man lebt auch da drin, aber man macht es mit viel Kunststoff, mit Ressourcen, die eben nicht, zumindest im natürlichen Kreislauf, nicht zurückgeführt werden können, wo einfach Sondermüll entsteht. Oder auch wenn das Haus, ich wünsche es keinem, aber wenn es irgendwie mal abbrennen würde, dann liegt da ein Haufen Sondermüll am Ende da. Wenn jetzt mein Holzhaus hier mit der Schafwolle abbrennt, dann, also, das tut keinem weh, ne? Oder wenn man halt ein Tiny House, ich überlege gerade, was kann man noch für ein Beispiel
bringen? Noch ein kurzes Beispiel.
Ja, oder wenn du im Tiny House lebst und dann aber anfängst, jeden Tag 2 Stunden zu duschen, so, weil du halt einen Durchlauf hast, das Wasser immer warm, und du duschst jeden Tag 2 Stunden, weil du plötzlich mehr Zeit hast, weil du irgendwie nur noch 50% arbeitest, ja, dann ist es nicht nachhaltiger.
Ja.
Ne? So. Aber natürlich, grundsätzlich, es ist weniger Fläche, weniger Raum, deshalb werden auch weniger Materialien verwendet, aber es kommt darauf an, welche Materialien. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du halt ein kleines Haus, ein Tiny House baust, dass du natürliche Materialien wie zum Beispiel Holz verwendest, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, weil für große Häuser brauchst du halt tendenziell andere Materialien, nämlich zum Beispiel Stahl und Beton, der halt allein in der Gewinnung, ne, ist der wahnsinnig energieintensiv. Und es ist deshalb allein, also was jetzt allein der Größe geschuldet, ist es erstmal auch von den Materialien her schon nachhaltiger, aber dann muss man genau hingucken. Also, welche Dämmung ist drin und wie nutzt es die Person das Haus und so. Insofern, nee, Tiny House ist nicht gleich nachhaltig, aber es ist einfacher, dass es nachhaltig ist oder nachhaltiger als das Wohnen auf mehr Flächen. Ja.
Ja, okay. Liebe Madeleine, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe zum Schluss einfach noch eine ganz, ganz kurze Frage. Ist ganz nett, so am Ende nochmal was ganz anderes zu fragen. Worauf freust du dich in der nächsten Woche? Hast du da irgendeinen schönen Plan?
Ja, ich freue mich auf die nächste Woche, weil, wenn ich mich richtig entsinne, ist es meine letzte Arbeitswoche und dann bin ich eine Woche im Urlaub. Also ich freue mich auf den Urlaub, weil wir sehr viel Arbeit hatten in letzter Zeit. Und ich freue mich auch noch, weil am Montag fängt eine neue Mitarbeiterin an und ja, da freue ich mich drauf, auf die Zusammenarbeit mit ihr und viele neue, tolle Projekte, die wir wuppen und viele Menschen, die wir eben begleiten dürfen in die Umsetzung von ihren Tiny House-Träumen. Darauf freue ich mich sehr. Und jeden Tag, nicht nur nächste Woche.
Vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank dir, Steffen.
Ich habe jetzt noch ganz einen kleinen Spruch. Also immer, ich beende halt jede Episode gleich. Wir wollen uns für die Heilung unserer Welt und unserer Gesellschaft einsetzen. Wir wollen Brücken bauen und die Spaltung innerhalb der Gesellschaft und zwischen uns und unserer Umwelt verringern. Wir können einen Teil dazu beitragen, indem wir Gespräche über den Klimawandel führen und über unsere persönliche Geschichte sprechen. Wir wollen dies tun, indem wir verantwortungsvoll und respektvoll handeln, auch wenn es mal eine Herausforderung sein kann. Wir werden andere in ihrem Beitrag unterstützen und auch um Hilfe bitten, wenn wir sie brauchen. Und alle paar Tage werden wir ein bisschen Hoffnung verbreiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bei Coco möchte ich mich für die kreative Unterstützung und das Design des Logos bedanken. Ich möchte mich auch bei Wolkenrekorder dafür bedanken, dass ich seine Musik verwenden darf. Denkt daran, ihr findet den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, iHeartRadio und Google Podcasts.